Ich habe die gehasst, von Anfang an. Und ich wollte die zerstören. Dieser Satz, der sitzt. Er ist an Simon gerichtet. Absender ist der Leiter der sektiererischen Bewegung, die Simon bis 2010 mit seiner Familie Teil davon war. Wir stehen an einem Punkt in dieser Geschichte, wo die Situation eskaliert. Es geht nicht mehr. Der einzige Weg, hier irgendwie zu überleben, ist, wir müssen jetzt gehen. Das ist Kapitel 4 der Geschichte von Simon, wo wir darüber reden, wie geht das Leben weiter, wenn kein Stein mehr auf dem anderen steht. Schön, dass du mit uns dabei bist, auf dieser Reise, die in diesem Kapitel auch eine Flucht ist.
Also, es war das erste Mal in dieser Geschichte, oder wie sie hergestanden haben und gesagt haben, bis hier und nicht weiter. Oder? Und bis jetzt ist es eigentlich immer noch, okay, hat er Sachen erlebt, die er niedergeschmettert.
Ja.
Aber es ist immer weitergegangen, hat mitgemacht.
Wir haben immer einen Widerstand intern gegeben, indem wir intern etwas anderes gestaltet haben. Eine andere Theologie angefangen haben zu bauen. Eine andere Art von Seminar, eine andere Art von Mündigkeit, eine andere Art von Team. Dort prägt immer Widerstand gegen viele Sachen. Oder es hat Momente gegeben, wo der Juniorleiter wie gesagt hat, er will, dass wir alle die gleiche Theologie haben. Das war im Konträr zu dem wilden Haufen, wo wir angefangen haben. Wo jeder von einer ganz anderen Idee gekommen ist. Und plötzlich hätten alle die gleiche Theologie sollen haben, die gleiche Schulung. Und er hat auch wollen, hat auch gesagt, er hat sich seinem Leiter in dieser Schulung, wo er herkommt, mit Körper, Seele, Geist verschrieben. Also, der hat ihm auch nachts anrufen und er ist gefahren. Der hat ihm sein Leben gegeben. Er hat immer gesagt, er wäre wie in einem Bodyguard gewesen, hätte sein Leben vor sich hingeworfen, wenn die Kugel gekommen wäre. Und das hat er von uns auch erwartet, dass wir das tun. Ja. Und auch die Theologie in uns hineinnehmen. Und dort, das möchte ich, da ist alles in uns aufgeschrieben. Ich sage, nein, ich will nicht einmal als Vergleichende, noch Vergleichdenkendere, wie eine Maschine, alle Rädchen ineinander funktionieren. Das ist so gegen den wilde Haufen gewesen, ja. Und so hat sich auch Sim immer mehr, sind Leute auch später entgangen, wo zu wild sind gewesen. Nur noch die, die ein Rädchen sind gewesen, an Maschinen, haben es geschafft zu bleiben, schlussendlich dann. Aber das sind so Momente gewesen, ja, wo wir zum ersten Mal aufgestanden sind, gesehen, hey, neue Grenzen. Punkt. Dann schmeissen sie uns. Wir tun im Internet etwas anderes schaut, nein, da nicht, ja. Und das ist wirklich eigentlich mit, am ersten Verlust vom ersten Kind kommen und später mit der Geburt von Yamin, wo mir wie gesagt haben, hey, da ist ein Stopp. Also, damals war ich schwanger, als wir in dieser zweiwöchigen Aussitzung waren. Und wir hätten Yamin fast verloren in dieser zweiwöchigen Aussitzung mit starken Blutungen. Und das ist so, da war alles in dem Ding drin, wo man wie unsicher will, dass das Kind bei uns bleiben. Ja. Das hat alles wie das reingepasst, wo wir auch wie gestanden sind, ja. Genau, aber er ist dann geblieben. Es hat dann noch auch in der Schwangerschaft ein Team aus Dusch gegeben. Das war alles kurz vor knapp dann gewesen. In der tschechischen Schweiz sind wir dort, glaub ich, wo man sich wie zurückgezogen hat als ganz Kernteam, wo der Konflikt zwischen dem Juniorleiter und uns benannt worden ist. Und man hat versucht, nochmal zu verbinden. Ja, das ist immer und immer wieder gemacht worden. Es ist wie das letzte Mal, das zweitletzte Mal gewesen, wo das gemacht worden ist. Und dort ist es vom Seniorleiter inszeniert gewesen. Und dort ist auch der Satz gefallen vom Juniorleiter. Ja, bei einer Beichte, der aber keine weiteren Auswirkungen mit sich gezogen hat, außer dass es für uns etwas angefangen hat, die Worte zu fassen, die vorher diffus war. Ja, obwohl wir es noch gar nicht einordnen konnten. Aber plötzlich so etwas von, hey, ich glaube, etwas stimmt da wirklich nicht mehr. Ja, und etwas geht wirklich gegen uns, denn wir nicht mehr gefeit sind. Und wenn wir nicht gehen, werden wir da kaputt gehen. Das ist wie offensichtlich gewesen. Auch, weißt, das ist nicht gewesen wie ein Satz von, hey, ich werde es besser machen. Schon, ich bin in Behandlung, intern, in dem anderen Werk. Aber das hat ja nichts geändert, ja. Aber es ist jetzt nicht von, hey, ich werde aufhören damit. Der Satz ist nicht gefallen. Ja. Und wo wir wissen, dass das hört nicht auf. Das wird nicht aufhören, ja. Später ist das nochmal versucht worden von einem Prophet, von den USA, von dem, wo ich überhaupt dort angekommen bin. Der hat das auch nochmal, der hat uns eigentlich mögen, das war auch ein bisschen wilder gewesen. Und der hätte der Juniorleiter gar nicht mögen und die Juniorleiterin nicht. Aber auch der, weißt du, man tut dann wie die Leiterschaft, tut man wie, die sind ja von Gott eingesetzt. Die tut man wie nicht anreden. Oder eigentlich hätten alle rund um ihn müssen Kündigung schreiben. Alle. Ja. Genau, das spielt auch keine Rolle, von wem der eingesetzt ist. Wenn der zerstört, dann ist die Zeit zum Gehen, dann muss man Macht entreissen. Und zwar dringend, ja. Oder zumindest eben, hätte ich gesagt, zumindest uns schützen und uns einen Platz machen, woanders, wo wir geschützt sind, ja. Wenn man es jetzt so intern will lösen, ja. Aber wenn wir gegangen wären, gehen, ist immer auch gefährlich. Was ist, wenn wir reden? Was ist, wenn wir plötzlich Namen würden nennen? Ich tue das ja heute nicht. Nicht, weil ich sie will schützen, sondern weil es mir zu kurz gegriffen wäre. Das bringt nichts, wenn man das benennt auf Menschen oder auf, das ist nicht, was ich will, das ist wie zu kurz gegriffen. Ich möchte wie herausfinden mit dir zusammen, wie kann es so weit kommen, oder wo können wir Menschen schützen, wo in ähnlichen Dings drin sind, oder wo sind die Red Flags, wo man sagt, hey, da wird es plötzlich gefährlich, auch wenn es gut aussieht. Und gar nicht mehr nennen, wer wie. Für mich wie zu kurz gegriffen. Aber das ist natürlich schon eine Angst, dass Leute gehen und nachher nicht mehr nennen. Ja. Was ist, wenn wir zu einer Sekte Beratung gegangen wären und ihn eben genannt hätten? Ja. Darum versucht man alles immer intern zu lösen. Ja. Bis, lustigerweise, wenn wir dann sagen, wir gehen, dann hat aber auch niemand um uns gekämpft. Aber gar niemand. Und das habe ich jetzt von mehreren Bewegungen gehört, wenn die Leute wirklich wie den Mut zur Flucht haben, dann werden sie plötzlich loslassen mit allem Risiko. Das verstehe ich wie heute nicht, dass man dann nicht versucht, nochmal, weißt du, sie wie zu haben und zu sagen, hey, es gibt manchmal schon versucht, sie wieder zurückzuholen. In anderen Geschichten hat es jetzt bei uns nicht gegeben, weil wir dicht gemacht haben. Aber lustigerweise gibt es das auch oft nicht, dass wir, dann nimmt man das Risiko wie in Kauf. Ja, weil man ist ja dann abgestempelt intern. Das sind ja die, die es nicht geschafft haben, die abgebrochen haben, die nicht bis zum Schluss gegangen haben, die genug egoistisch geblieben sind bis zum Schluss, die immer noch ein eigenes Reich haben wollen bauen und nicht bereit waren, den Preis zu zahlen für das Reich Gottes. Wie man es auch immer will nennen. Es sind die das Problem waren. Die Zerstörer gehen jetzt. Es ist ja klar, wenn sie uns würden kündigen, dann wäre ja, wenn wir kündigen, ist es wie nochmal offensichtlich, wer das Problem ist gewesen. Ja. Intern. Hm. Ja.
Also die Geburt von eurem Sohn, Yamin, hat wie so eine Wende eingeläutet, oder? So das, was mir entgegenkommt. Ja. Was ist dort näher passiert, dort, wo wir jetzt so sind, in dieser Geschichte, wo irgendetwas hat angefangen, sich wenden, wo er gesagt hat, okay, jetzt bis hier und jetzt ist fertig.
Ja. Ich habe einfach ein mega Bedürfnis entwickelt schon in der Schwangerschaft, meine Familie zu beschützen und dort auch einen Preis in Kauf zu nehmen, mich gegen etwas zu stellen, obwohl ich das ja nicht so gut aushalte. Ja, ich möchte immer bauen, ich möchte immer für sein, ich möchte immer etwas mit reingeben. Aber da ist, wie gemerkt habe, dass etwas von dem schutzlosen Wesen hat, wie etwas in mir aufschlägt und sagt, hey, das möchte ich schützen. Ja. Und als er geboren ist und ich habe ihn zum ersten Mal auf der Henke in dieser ersten Nacht, ist für mich wie klar gewesen, das darf ich nicht berühren. Das darf nicht an ihn ran. Punkt. Und ich habe ihn ganz viel mit auf Arbeit genommen nachher im Tragtuch und habe wie gemerkt, ich will ihn bei mir, damit ich ihn schützen kann vor dem Ganzen, damit er nicht wie, ich hätte ihn nicht irgendwo stehlen an meinem Kinderwagen in diesem Setting. Ja, ich habe auch verboten, dass er in den Bereich, wo wir den Kind wie einsegnen und Hände werden aufgelegt und so, und das habe ich nicht erlaubt, ja, dass Hände auf ihn gelegt werden. Also das war ganz starkes Gegenaufstehen gewesen, gegen den Ort dort und gegen was dort ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich wie ein Mensch, das bin ich mir auch nicht bewusst, aber ich habe einen kleinen Mensch vor mir und ich habe wie gemerkt, ich kenne den Menschen nicht. Ich muss einen Menschen kennenlernen. Ich muss den nicht erziehen. Ich darf ihn begleiten in ein Leben hinein. Und von dem muss ich ihn wie kennenlernen. Und habe wie gemerkt, hey, die ganze Theologie, die funktioniert in der Grundfeste gar nicht mehr auf den Menschen hin. Also, oder die Theologie, im Endeffekt ganz kurz griffig gesagt, ist es ja, ist das Menschenbild eigentlich, dass der Mensch verloren ist, dass er auch böse ist. Das ist die Notlage, die es braucht für die Geschichtsschreibung, für das Narrativ. Und es gibt eine Lösung für die Sündhaftigkeit, für die Verlorenheit, für die Bösartigkeit vom Mensch, von dieser Welt, ist, dass durch den Tod von Jesus die Schuld genommen wird und eine Lösung geschaffen wird, zurück zu Gott in den paradiesischen Zustand hinein. Ganz kurz gegriffen. Aber was mich viel mehr interessiert als jetzt an dem Kurzgriffenen, ist das Narrativ, was es braucht dazu, ist der schlechte Mensch. Wenn du die Schlechtigkeit nicht akzeptierst und sagst, hey, ich bin im Grund gut als Mensch, das heißt nicht, dass alles gut läuft. Das heißt nicht, dass es nicht Böses in dieser Welt gibt und schlecht. Aber im Grund, weißt du, im tiefsten Grund ist der Mensch einfach gut, ist die Natur gut, ist das Tier, das Wesen ist einfach gut. Und eigentlich, wenn man zutiefst das Gute, auch zueinander, auch wenn man den Krieg mit dem nicht erklären kann und das auch nicht will, dass wir erklären, sondern ja, da gibt es auch eine andere Seite, die wir auch akzeptieren müssen, mit der wir alle auch zu kämpfen haben, auch immer wieder in uns. Die Frage ist nur, sind wir wegen dem im Grund nicht gut, verstehst du? So. Und wie gemerkt, ich könnte nicht meinem Sohn eine Theologie mitnehmen, wo ihm sagt, er ist im Grund schlecht. Ich habe ein grundgutes Wesen vor mir, das mir anvertraut ist und das ich irgendwie begleiten kann. Und das habe ich gemerkt, es geht alles für mich nicht mehr auf. Ich könnte niemals so eine Theologie mehr, wo ich ihm erklären müsste, dass er schlecht ist im Grund und dass er eigentlich Angst muss haben von einer verführerischen Welt, von einem einfachen Weg und er muss eine Lösung finden in dieser Errettung und in dem schmalen Weg, wo es immer wieder gefährliche Dinge gibt, dass man das verlässt und irgendwie, das habe ich wirklich gemerkt, das hat nichts mit dem Wesen vor mir zu tun. Ja, und da ist etwas in mir aufgestanden, wo ich gesagt habe, ich kann das Wesen nicht in dieser Ideologie, in der ich selber aufgewachsen bin und selber so viel stärker als mein Zuhause nachher nicht geglaubt habe. Weil ich will meine Eltern ganz viel noch von dem Grund, im Grunde gut irgendwie behalten. Ja, das ist wie über dem gestanden. Das rechne ich in eine wahnsinnige Höhe an, dass sie die Theologie nie über den Menschen gestellt haben. Und ich glaube, sie könnten das auch sagen, im Grunde gut. Auch wenn sie vielleicht dann noch ein paar Abers kommen, die ich nicht ganz mehr so sehe. Und trotzdem, so vom Wesenszug, sind sie wahnsinnig feine soziale Menschen. Mit so einem feinen Blick auf jeden Menschen. Ja. Und ich habe gemerkt, hey, das funktioniert nicht mehr zu meinem Sohn hin. Es funktioniert einfach nicht, ja. Und mich Stück für Stück rausgeschält haben. Und das sind schon Grundfeste, weißt du? Das sind dann nicht nur, hey, ich sehe es vielleicht ein bisschen, dann geht für mich die gesamte Theologie wie nicht mehr auf. Die Geschichtsschreibung geht nicht mehr auf. Das Narrativ geht für mich wie nicht mehr auf, ja. Und das ist so für mich wie, ich habe mir angefangen, eine Tür öffnen und sage, hey, es muss eine andere Sicht auf den Mensch geben. Es muss eine andere Sicht auf die Welt geben. Es muss, ja. Und dann ist immer mehr das einfach entstanden, wo man sagt, nein, da nein, da nein, da nein.
Das hat dazu geführt, dass der nachher dort gegangen
ist? Ja, es hat wie, also wir haben wie irgendwann gemerkt, wir müssen gehen. Wir werden nie von da gehen, also wir werden nie gekündigt. Ja, wenn wir nicht gehen.
Was liegt an euch?
Dann wird das immer unter dem geschützten Rahmen werden wir mehr zerstört und unseren Sohn auch. Ja, es liegt wie uns. Genau, das haben wir wie irgendwann wie verstanden. Es ist wie wenn der Jamin die Geburt hat mal nachher zu mir gesagt, der ihm die Geschichte erzählt hat, hey Papa, ich habe dich gerettet. Und er hat gesagt, ja, das stimmt. Ja, das, auch das, weißt du, so, das die Entmenschlichung in dieser Ideologie ist wie durch den Jamin als Mensch für mich wie durchbrochen worden. Ich sage, ich kann nicht so, das ist wie ein Mensch, den möchte ich kennenlernen. Und der muss nie das glauben, was ich je geglaubt habe. Der muss gar nicht. Der darf auch was ganz anderes glauben. Ja, dann möchte ich die Freiheit geben, zu entdecken, ausprobieren, Fehler zu machen, beziehungsweise vielleicht sind sogar keine Fehler, nur weil ich denke, es ist ein Fehler. Nicht meine Sichtweise, sondern sagen, hey, ich möchte ihn als ein Entdecker in die Welt, als ein Spielraum, mit dem man geredet von Spielräumen, von ein Spielfeld, ein Spielplatz, den man dürfen bestücken, das möchte ich ihm bieten und das bietet die Ideologie nicht. Das ist so viel Angst, so viel Enge, so viel vordefiniert, so viel Reduktion und wie gemerkt, ich möchte nicht meinem Kind die Welt erklären und es hat nur die Wahl, sie so zu glauben oder zu rebellieren. Ja. Ich möchte mein Kind nicht reduzieren auf den Glauben. Ich möchte ihn entdecken. Vielleicht hat er mit einem Sohn gesagt, im Moment, ja, du, ich kann nicht so viel anfangen, überhaupt mit dem ganzen Thema. Und ich sage, ja, spannend. Ja. Und das ist mir dann schon wie klar gewesen. Das hätte ich nie gedacht, dass das bei mir passiert, weil ich bin früher in der Kinderarbeit tätig war, in der Kirche. Und wir haben die Kinder in die Doktrin so ein bisschen reingenommen. Heute schäme ich dafür, was wir gemacht haben. Ich denke, wie kannst du das mit einer Kinderseele machen? Eine Geschichte von verloren und gerettet. Das ist Gift. Da bin ich recht krass. Das finde ich wirklich Gift für eine Kinderseele. Das, mit dem kannst du mit einer Erwachsenenseele, die einen Stand hat, reden. Aber das Kind in seiner Weichheit, in seinem Gutwillen, in seinem, wenn ein Kind anfängt zu brüllen und sagt, dann sind meine Eltern verloren. Das finde ich eine Brutalität, die ich heute, für die ich mich wirklich schäme. Ja, wo ich am liebsten würde mich bei allen entschuldigen für die Message, die ich brauche dazu nach Kinderseele. Nebst ein paar gute Sachen, die wir gemacht haben, weil es tut ja nie alles in eine Seite schmeißen. Aber und das ist wie der kleine Mensch an mir hat das Video gebrochen und gemerkt, wow, nein, mein Kind. Aber meine Vorstellung ist sicher wie der Papa, der mit meinem Kind betet, der ihnen die Bibel erzählt, der ihnen von klein auf die Sichtweise und die werden führige kleine Menschen in die Richtung. Kaum ist er geboren, habe ich gemerkt, niemals will ich das, ja.
Wie ist es weitergegangen?
Wir haben dann, ich vermute, das weiß ich gar nicht, ich vermute, wir haben gekündigt, also eine schriftliche Kündigung, es war auch ein Anstellungsverhältnis gewesen. Wir mussten die Wohnung kündigen, weil die schon außerhalb war. Es ist nachher immer mehr einfach, aber es hat auch keine Rolle mehr gespielt. Klar war auch von internationalen Leitern, hey, die brechen ab. Ja, also es ist nicht per se gut geheissen worden. Ja. Und vor allem, es hat kein Mensch mehr interessiert. Also wirklich niemand mehr. Ja. Kein gutes Wort oder hey, wünschst du euch viel Erfolg auf dem neuen Weg oder hey, können wir irgendwie helfen oder wir haben ja alles investiert da.
Also auch nicht auf dieser freundschaftlichen Ebene, weil ihr habt ja jahrelang dort einfach eng mit denen zusammengelebt. Das ist ja nicht nur, sage ich mal in Anführungszeichen, was wir irgendwie als christliche Gemeinschaft ein Seminar anbietet oder wo ja etwas einfach von einem Job irgendwie auch in sich trägt, sondern ihr habt ja einfach auch tiefe Freundschaft gelebt, ja. Auf jeder Ebene Zeit teilt.
Ja.
Und das war von einem Moment auf den anderen, sage ich mal, auch nicht mehr wert gewesen.
Ja. Ja. Also Reduktion auf das, das haben wir verloren und dann ist auch nicht mehr um. Da gibt es schon bis heute zwei, drei Leute, wo wir sogar noch Beziehungen haben von dem Ort, wo später auch gegangen sind, wo schon dort, weißt du, wie man das hätte mögen haben. Aber es ist halt schwierig gewesen, in dem Konstrukt, wo es nachher so klar ist, wer das Problem ist, sich zu positionieren. Wenn du dich positionierst, dann hast du fast selber einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ja, und das haben auch einige gehabt, rundum, die sich klar nach auf unsere Seite positioniert haben und dann ein halbes Jahr später draufgegangen sind, aber wirklich aus meiner Sicht einen totalen Nervenzusammenbruch. Ja, nur durch Positionierung. Ja. Darum tue ich intern das auch wie niemandem vom Team, tue ich das wie niemandem archiviert. Das ist brutal gewesen, um sich da zu positionieren. Das habe ich auch wie von niemandem erwartet, auch im Nachhinein nicht. Aber jetzt von der Leiterschaft ist das schon auch von all den anderen Verbünden, wo wir drin sind, von Leiter, weißt, wo wir auch in diesen Werken dient haben und gemacht haben und da haben. Und, da war niemand gewesen, der nachher, du bist wie weg gewesen. Also auch noch in den paar Monaten, wo wir dort sind. Dann hat es noch einen Abschluss gegeben nachher dort, so wie ein Abschlussgottesdienst. Und da hat es ein Gebet gegeben, das uns total irritiert hat, weil er gesagt hat, wir entwurzeln euch. Ja, wir entwurzeln euch von dem Ort. Und er hat es natürlich dann wieder so gesagt, wie, die haben ja alle Freiheit zu machen, was ihr wollt. Aber ich weiss im Nachhinein, er hat nichts für uns dort mehr haben. Ganz einfach. Er hat uns wirklich entwurzelt. Und das ist so spürbar gewesen, wie wenn wir nie an dem Ort wären gewesen. Wenn nichts übrig bleibt von uns an dem Ort. Wie wenn uns gar nicht gegeben hätte dort. Und das ist nach 5 Jahren dort und 5 Jahre immer mehr rund um Zelt abbrechen und nicht mehr viel rundum aufgebaut haben. Wir haben schon noch so ein paar Freunde außerhalb gehabt und auch Familie. Ist das irgendwie brutal hart gewesen. Das ist wie heimatlos gewesen. Ja. Und ich weiss, wir haben dann noch, wo wir dann wirklich gegangen sind, das, ich nenne das heute Flucht. Wenn ich Fluchtgeschichte, wir arbeiten heute mit jungen, geflüchteten Menschen zusammen. Ihre Fluchtgeschichte hat ganz ähnliche Emotionen wie unsere. Das war wie eine Flucht.
Eine Flucht ohne Abschied?
Ohne Abschied. Es ist auch niemand am Strassenrand gestanden, wo wir am Morgen früh losgefahren sind mit unseren zwei Bussen und Anhängern. Mit allem Hab und Gut, was wir noch hatten. Niemand ist da gestanden. Es ist niemand, der uns gewunken hat. Ja. Und es war neblig an dem Morgen, dunkel, und wir sind losgefahren. Und wir hatten Leute von außen, die uns geholfen haben, den Umzug zu machen. Und wir sind mit dem Jamin, mit einem kleinen Kind, Familie, alle aus dem Hab und Gut, mit diesen zwei VW-Büsseln und zwei Anhängern, losgedüsselt nach Berlin. Ja, und das ist schon, das sind wie Fluchtgefühle. Also wir sind dort angekommen, wie heimatlose Vögel. Wir sind in Berlin ausgestiegen und völlig kaputt. Also völlig am Ende. Genau, und trotzdem irgendwie ermutigt für einen neuen Lebensabschnitt. Weißt du, wir sind nicht wie Opfer gewesen oder so. Wir sind bereit gewesen, für etwas Neues zu gestalten. Aber wenn ich es aus heutiger Sicht anschaue, auch wirklich kaputt. Ja. Und wirklich auf der Flucht. Ja. Und sind irgendwo untergekommen. Ja. Auch nicht per se an einem schönen Ort untergekommen. Aber wir sind irgendwo einmal Zuflucht gefunden zum einem Ganzstrand in unserem Leben. Ja.
Was hast du verloren durch die Flucht?
Ich weiß gar nicht. Ich finde, ich habe echt gewonnen. Ja. Ich bin wie mega froh. Ich weiß nicht, ob ich raus wäre. Wenn es jetzt so heftig wäre gewesen. Vielleicht wäre ich raus. Aber ich habe eine Welt kennengelernt, die jetzt eine Vielfalt, wo ich merke, ich wäre mega traurig, wenn ich die nicht hätte. Genau, darum. Manchmal, wenn ich meine Pensionskasse anschaue oder so, merke ich, dass ich etwas verloren habe an Rückhalt in Finanzen oder an geschaffene Zeiten, wo ich die Welt bereisen konnte. Mit kleinem Gepäck, mit den damals zusammen und hätte können andere Lebensarten kennenlernen oder solche Momente traue ich mir immer ein bisschen so. Unbeschwertheit, ein unbeschwerter Start in eine Ehe hinein. Wir mussten von Anfang an eigentlich kämpfen um Freude, um Lust ins Kino zu gehen. Wir mussten uns rauskämpfen, um einen Döner zu essen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie zu sagen, hey, weißt du was? Da, ihr könnt uns mal. Wir leben unser Leben und wir müssen Döner essen. Wir brauchen Raum. Wir brauchen, weißt du, so. Und wenn ich junge Studenten sehe, manchmal denke ich, ah ja. Aber ist voll okay. Ist voll okay. Aber solche Sachen sind es vielleicht manchmal. Oder manchmal jetzt, wo man merkt, wir können manchmal nicht so unbeschwert über gewisse Sachen reden als Familie. Oder unsere Kids haben auch Themen, die sind nicht so unbeschwert bei uns, wo ich mir wünsche, sie hätten es unbeschwert dürfen erleben. Aber wo wir noch Zeit brauchen, um uns aus unserer Geschichte rauszählen. Das sind manchmal Sachen, ja, wo ich merke, habe ich wie verloren, vielleicht. Aber wenn ich es auf eine Waage würde haben, ist der Gewinn viel, 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 viel höher. Ja, viel, viel höher. Und ich weiss nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, die Sachen so auf den Grund rauszubröseln. Was ist denn dahinter? Weil immer die Frage, was ist denn dahinter? Wie kann ich noch rausbröseln? Wie kann ich es noch auseinanderteilen? Wo muss ich sagen, nein, dort ist eine Grenze. Weißt, ich hätte es vielleicht auch intern gelöst. Ich wäre vielleicht in einer Kirche jetzt und hätte es irgendwie intern so wie gelöst. Aber hätte ich mich trotzdem nie wirklich wohlgefühlt. Ich habe mich schon Kind nicht unbedingt wohlgefühlt in einer Kirche. Ich habe schon immer gefunden, es ist wenig Luft. Und ich weiß nicht, ob ich das wie geschafft habe. Und jetzt habe ich mich plötzlich auf den Weg gesetzt und gesagt, hey, jetzt bräuchte ich mich auseinander. Was geht da ab? Und das hat mich in einen Raum versetzt, wo so viel mehr möglich ist, wo plötzlich das Bücherregal voll ist mit anderen Ideen, mit Theologien, nicht mehr so. Hat es auch noch ein paar drin, die wie sagen, ich will jetzt nicht die Bücher verbrennen, in die Richtung gehen. Ich will die wie auch drin lassen, darf auch einen Bestandteil haben. Aber auch mit Philosophie und mit anderen Weltanschauungen, mit politischen Büchern, mit sozialen Büchern, all das, wo ich mir quasi so spannend geworden, so bunt, so vielfältig, so. Und früher hat ja alles mit den einen Augen angeschaut, ja. Und der Gewinn, der möchte mich nicht missen. Mich nicht, ja.
Du bist auf Berlin geflüchtet, als junge Familie. Du hast vorher auch gesagt, es ist so eine Heimatlosigkeit in diesem Moment? Wie hat sich das angefühlt?
Schon wie gestrandet. Also wir sind, so muss ich beschreiben, und man wirklich versteht, wieso wir überhaupt dort hingekommen sind. Wir haben bis damals und ich sind uns unsicher, wie die Zeit rum ist. Sie haben kürzer in Erinnerung, ich habe länger in Erinnerung. Wir wissen es nicht mehr. Wir müssen es nachschauen. Aber es ist nicht so relevant. Bis kurz vor knapp ist es auf jeden Fall gewesen. Haben wir wie nicht gewusst, wohin. Ja, kein Beruf mehr, keine Anstellung mehr, kein Geld. Und wir haben gedacht, wir könnten vielleicht irgendwo ein Zimmerli bei Freunden haben, wo wir einfach können unterkommen und möglichst in Deutschland, weil ich bin eigentlich in Deutschland daheim gewesen, zurück in die Schweiz gehen, wäre für mich noch mehr gestrandet gewesen. Und ich auch nicht zurück in die Schweiz, weil ich auch wirklich in Deutschland bleiben. Es war eine Wahlheimat gewesen, wo wir uns auch irgendwie daheim gefühlt haben, ja. Unsere Kinder sind dort geboren. Und dann, haben wir wirklich gemerkt, dass es wie niemand bereit, uns aufzunehmen. Und ich, du niemandem, ist voll okay, weisst, heute aus, aber dort ist es so ein bisschen irritierend auch gewesen. Aber vielleicht sind es auch Freunde gewesen, die gemerkt haben, ja, die bringen echt ein Päckchen mit und sie wissen nicht, ob sie das schaffen als Familie. Es sind auch Freunde gewesen, die auch Familie sind gewesen. Und könnte ich aus heutiger Sicht total nachvollziehen und denke, oh, also da kommt ja auch ganz schönes Ding auf uns zu, ja. Jedenfalls hat das wie nicht geklappt und wir haben dann durch einen Freund von uns, wir nach Berlin müssen, um einen Pass zu machen für den Yamin auf der Botschaft. Das läuft einfach so, sonst wird das Baby aus dem Land verwiesen, heisst es. Und du hast einfach eine gewisse Zeit, wo du musst nach Berlin auf Botschaft. Dann haben wir das gemacht und der Freund hat gesagt, hey, weißt du was, er kennt dort so eine jüdische Gemeinschaft, alles noch ein bisschen in diesem Sektor drinnen. Und wir haben die einfach angefragt, wir haben die nicht gekannt. Nach zwei Tagen durch haben wir zwei Wochen gewartet und dann haben wir den Mut gehabt und angerufen und gesagt, hey, dürften wir kommen? Aber wir kommen innerhalb, und ich glaube, es sind nur noch 3 Wochen gewesen, wir kommen innerhalb von 3 Wochen. Ist aber wirklich ein altes Haus, ist auch, sie haben stark mit dir zusammengelebt, ist jetzt nicht unsere Art von Schönheit gewesen oder von Hygiene und so. Es ist, aber es ist uns alles egal gewesen. Wir haben uns oft nachher gefragt, wie kann uns das können egal sein? Aber von unserer Seele haben wir gemerkt, hey, glaub, da könnten wir aufgefangen sein, da könnte ein Zuflucht, ich rede wirklich von einem Zufluchtort. Und dann war das für uns wie gewesen, hey, irgendwo können wir hinfliehen. Ja. Und dort sind wir nachher hingeflogen. Und uns war eigentlich alles egal gewesen. Wir hatten zwei ganz kleine Zimmer gewesen und die sind zuoberst im Haus gewesen und die haben uns hingerichtet, mega super und herzig gemacht. Und das war dann unser kleiner daheim gewesen. Ja. Und das andere sind Gemeinschaftskuchen gewesen, Gemeinschaftsbad und hat uns manchmal mega gestört, dass sie nicht so super sind und all das. Aber irgendwie ist auch so was für scheißegal gewesen, weißt. Wir sind irgendwo untergekommen mit einer zahlbaren Miete. Wir haben all unser Zeug irgendwo können einfach unterstellen, weil es jetzt so viele Räume gab, die im Rotzustand waren, wo wir es einfach reinstellen konnten. Das war in Mülli vorhin mal, in das Altersheim und in der Weltkrieg, das Lazarett. Das war einfach alles noch viel in diesem Zustand gewesen. Und es war wie für alles eine Lösung gewesen. Wir haben dort mal dann zum Glück schon ein Auto gehabt, das haben wir schon vorne selbst so gehabt, wir müssen ein bisschen rumschaffen, ja. Und das hat einfach auch Platz gehabt dort, weißt du, das kann ich auf den Hof stellen. Und es hat einfach alles eine Lösung gegeben, ja, und kompliziert, ja. Und darum ist das für uns gewesen, wie es ankommt. Einfach wie es ankommt, ja. Einfach mal, wir haben auch nicht mehr gewusst, auch mit unserem Leben anfangen. Ja, und wir haben gewusst, wir werden jetzt nicht auf die Schnelle finden, was wir jetzt machen, dass wir Zeit brauchen. Und wir haben gemerkt, die Zeit ist dort möglich. Ja. Genau, ich habe dann nebenzu angefangen, mit einem Kollegen zusammen Häuser umzubauen. Meistens aber im Norden von Deutschland. Da bin ich eine Woche lang, haben wir gekackert, das zweite, er von seiner Familie, von meiner Familie. Dann hat das einen recht guten Lohn gern, weil wir dann so brutal einfach gelebt haben. Dann hat das für wieder recht lang gehabt, die Woche arbeiten. Dann war wirklich, haben wir 15 Stunden geschafft am Tag. Aber es hat wie Spass gemacht. Es war wie Leben entwickeln gewesen, wie frei von dem allem, weißt du, wo wir drin sind gewesen. Und dann vor sehr kurz nachher, wo wir dort angeflogen sind, sind wir zu Freunden gegangen für uns im Norden und haben denen über 2 Wochen oder 3 Wochen lang das gesamte Haus tapeziert, haben im Wohnwagen bei ihnen gewohnt, auf dieser Baustelle mit dem Yamin, mit dem kleinen Baby zusammen, frisch geboren. Und das war für uns wie gewesen, wie atmen, wie, weißt du, wie wir gestalten, wir tun irgendwo unser Geld, wie wenn man nachholt, einen Studentenweg. Oder weiss, hey, die Welt ist uns offen, wir können uns alle mal. Und trotzdem ist natürlich viel auch nicht nur Einfaches gewesen in uns drin. Und trotzdem ist so in erster Linie einfach mal gewesen, einen kleinen Stinkefinger zeigen. Und angefangen versuchen zu leben wieder. Einfach anfangen versuchen zu leben. Ja, es war für uns Leben gewesen, auf dieser Baustelle zu wohnen. Mit der Vespa zum anderen Haus zu fahren und dort zu duschen und der Jamin im Malerkessel zu baden. Das ist für uns alles wie ein Teil von Unbekümmertheit, der uns nie gegönnt worden ist voran, wo wir gekämpft haben, darum ohne Hände, aber immer mehr zugegangen ist, ist plötzlich möglich gewesen wieder, ja. Mit wenig Ressourcen, wenig Geld. Aber wir als Familie haben uns gehabt, ja. Und das war mega schön gewesen. Und mit den Leuten von Berlin, wie sie aus ähnlichen Kreisen, haben nicht so eine Horrorstory gehabt, in dem Mass, nicht auf allen drei Sektoren wieder, haben wir auch ganz viel gelacht über da. Weißt du, mit ganz viel ein bisschen englischer Humor, böse, ein bisschen die Sachen auf die Spitze treiben. Und das hat mega gut da. Wie wir immer gesagt haben, wenn wir lachen können, dann schaffen wir Distanz zwischen uns. Und das ist der erste Weg zum Heilwerden. Ja. Wir gehen aus der Ernsthaftigkeit weg und sagen, hey, wir trauen dem allem unseren Humor zu. Wir trauen auch, wenn es ihm geht, Gott den Humor zu. Sagt, das muss man jetzt abkönnen. Ja. Und das ist mega gut gewesen. Das ist mega gut gewesen. Ja.
Also ist etwas gekeimt an diesem Ort? Etwas Frisches irgendwie entstanden? Also es geht mir einfach so das Bild durch den Kopf, weil du vorher hast gesehen hast, von einer Psychologin, die gesagt hat, so Geschichten, wie dir hat erlebt, die so tief gehen und so viele Bereiche vom Leben, vom Menschsein angreifen, untergraben, zerstören. Das sind häufig Biografien, die sich wie nicht mehr, wie soll ich das sagen, nicht mehr holen. Wo wie ein Crash gibt, wo das Leben anders weitergeht und irgendwo in einem Scherbenhaufen man sich versucht zu orientieren. Was denkst du, warum ist es euch in dieser Situation anders gegangen? Also, es ist mir bewusst, es ist Schmerz drin. Das hast du auch Ausdruck gegeben. Und ich kann also 100% nachvollziehen. Was ich einfach mega spannend finde, warum ist dort so etwas Hoffnungsvolles, auch Spielerisches, der Humor irgendwie entstanden in dem ganzen Scheiß? Was denkst du?
Also verschiedene Punkte. Auf der einen Seite ist es meine Struktur von meiner Person, glaube ich, wo eine Rolle spielt, auch ich möchte leben. Das habe ich schon immer wollen. Das ist auch das, was mich an dieser Kindheitskirche so nicht gefallen hat. Ich habe schon immer die Bilder geliebt von Leuten auf öffentlichen Plätzen und die einen trinken ein Bier, die anderen sind Ping-Pong gespielt, die anderen schwimmen im Fluss, die anderen grillen. Ja, einfach so alles, was so Leben ist, so von, hey, es ist doch eigentlich schön zu leben, es ist doch Emotion, es ist doch Freude, es ist doch, ich bin totaler Idealist, ich weiß so, aber das ist schon immer so, ich habe schon immer den weiten Raum gewählt, wir sind nie gereist als Familie, das Geld haben wir einfach nicht gehabt und meine Eltern haben es auch nicht gekannt und wenn ich dann das erste Geld hatte, habe ich das Flugticket nach Indien. Ja, natürlich wieder innerhalb von der Kirche, von einer Kirchenbewegung. Aber es spielt keine Rolle. Hauptsache Indien, möglichst weit weg. Irgendwas gesehen, Luft. Also, der Hang, der Drang zum Leben, habe ich schon immer gehabt. Nur nicht eng. Ja, das Leben ist weit, nur nicht eng. Und auch der leisliche Widerstand, der leisliche Rebell auch gegen das Enge, habe ich auch schon immer gehabt. Das ist sicher das eine in meiner Person, auch der sture Glaube an das Gute bis heute. Ja, also man muss sich vorstellen, ich persönlich bin 4 Jahre unter diesen Umständen, unter zunehmenden Umständen an diesem Ort gewesen. Und ich bin in jedes Gespräch mit dem Juniorleiter, und das sind viele Gespräche gewesen, wir haben jetzt einfach 2, 3 rausgepickt, ja, aber das sind ja Termine um Termine gewesen, immer heftiger. Und jedes Mal habe ich zu dem damals gesagt, das Mal wird er mich verstehen. Der wird mich verstehen. Das Mal werden wir miteinander das Werk bauen. Das mal, das ist für mich ganz klar gewesen. Also, wo ich mir schon mal denke, wie, also, ist das schon bald nicht mehr gesund, der Idealismus. Und ich habe jetzt dazu gelernt, ja. Aber ein Stück weit ist auch die Sturheit zu dem Guten im Leben, wo mich auch einfach weiter bauen lassen hat. Weiter an das gute Glauben im Menschen, weiter an die Freude suchen im Leben und ein Eifer dort drin auch. Das ist sicher das eine. Das andere, glaube ich schon auch, ich bin in dem aufgewachsen, aber irgendwie ist bei uns auch etwas von dem da gewesen, von hey, der Mensch zählt mehr oder das Gute im Mensch oder wir müssen doch einander schauen oder es gibt doch ganz viele wichtige Werte wie Familie oder füreinander da sein oder Vertrauen oder und die sind so auch ein bisschen unerschütterlich in mich hineingepflanzt, trotzdem auch von dem daheim. Und ich glaube, das hätten meine Eltern auch, wenn sie mit dem Ganzen nichts zu tun hätten gelebt, das sind sie einfach. Und das haben sie sich wie bewahrt und einfach still, ganz still, immer ja auch eher einen engeren Rahmen, jetzt vom Hof her, einfach gelebt bei den Menschen, die bei uns auf den Hof gekommen sind. Und das habe ich wie auch mit in der DNA. Und damals sagt man, du bist so stur. Und ich habe mir gefunden, das bin ich gar nicht so. Aber jetzt empfinde ich schon auch, ja, ich habe wirklich auch eine gewisse Sturheit, aber auch zum Leben hin. Ich möchte einfach leben. Ja, und ich finde den von Boris, den Satz von seiner Biografie, wo er sagt, rettet ist das Leben ruft. Das finde ich.
Der Boris Cyrulnik.
Ja, oder? Genau. Mhm. Das finde ich so einen schönen Satz. Den finde ich, der verkörpert eigentlich alles, was ich will sagen. Also, ja, da gibt's etwas, wo man sich rausredet. Ja, stimmt. Da gibt's Schmerzen, da gibt's Not, da gibt's etwas, was mein Leben komplett verändert hat und von dem ich mich wahrscheinlich nie ganz wiederhole. Ja, und der mich auch prägt. Das ist auch okay. Aber es lohnt sich so, sich daraus rauszureden. Das ist gar keine Frage. Das war nicht eine Entscheidung für mich. Weil das Leben ruft. Hey, weißt du auch, wie die Entdeckerfreude? Jetzt bin ich ja endlich raus. Jetzt müssen wir doch entdecken, was noch gibt. Ja, da hat sich total das gelohnt. Also, rette dich, das Leben ruft. Und so habe ich mich immer empfunden. Darum habe ich mich auch nie als Aussteiger empfunden, sondern immer als eine. Ich habe sofort eine neue Stimme gehört, die ruft. Ja, also, jetzt sind wir eine Familie. Jetzt müssen wir überlegen, wie wollen wir, dass unsere Söhne aufwachsen? Das ist das Leben, das ruft. Jetzt müssen wir irgendwie Geld beschaffen. Das ist irgendwie auch das Leben, das ruft. Jetzt, wir sind dann nachher in Berlin, sind wir mit unserem Auto ganz viel unterwegs gewesen und haben Freunde besucht und Familie. Wie wir wie wollen schauen, haben wir noch Freunde und gibt es noch Freunde, die verheben, auch wenn wir dort ausgestiegen sind, ja. Darum, ich habe noch nie zurückgeschaut und gedacht, oh, wäre es noch nicht gewesen. Das mache ich gar nicht in meiner Person. Auch nicht von meinem Knickbruch oder vom dort vorne. Ich habe noch nie überlegt, wie es gewesen wäre, wenn ich das nicht hatte. Ich leide schon an der Sache, weil ich merke, oh, es war so schön gewesen vorne, das ist jetzt nicht mehr, ja. Aber rette dich das Leben, es bietet immer Chancen für mich.
Und das finde ich so bewundernswert, an deiner Geschichte. Und so merken, hey, ja, und das ist ein Schmerz, der irgendwie zu dir gehört, wo man auch nicht einfach wegdiskutieren kann. Aber ihr habt euer Leben auch wieder anfangen gestalten.
Ja.
Und ein neues Leben entdeckt und das Schöne drinnen entdeckt.
Ja.
Und seid nicht davon ausgegangen, das, was ihr erlebt habt in dieser Zeitspanne, in diesen Jahren, so ticken alle. Und das erwartet uns auch an anderen Orten, sondern ihr habt euch auch an anderen Orten wieder auf den Menschen eingeladen.
Ja, ja, weil schlussendlich Misstrauen gestalten nicht. Und da ist mein Entscheid immer wieder, egal in welchem Setting im Alltag, ich sage, hey, gestalten ist unser mega wichtiges Wort geworden, ich liebe das Wort. Ja. Und du kannst nur im Vertrauen gestalten, es geht nur. Zu deinen Kindern, egal in welchem Ding, es geht nur über Vertrauen. Gestaltet wird im Vertrauen drin, wirklich gestaltet. Du kannst schon arbeiten im Misstrauen drin, du kannst schon auch etwas auf die Beine stellen, du kannst auch Konzept schreiben, du kannst aber, weißt, gestalten, wo wirklich Leben entsteht, wo Beziehung, wo der Einzelne siehst, aber auch ein Miteinander siehst, das geht nur auf der Vertrauensebene. Ja, und es braucht immer Mut und Vertrauen.
Das war Kapitel 4 in der Geschichte von Simon auf seinem Weg aus dieser sektiererischen Bewegung. Jetzt sind wir plötzlich wieder beim Hoffnungsvollen gelandet, wo die Geschichte nebst dem Schmerz rund um Glauben, Macht und Manipulation auch in sich trägt. Im nächsten Kapitel haben wir einen Gast, eine Gästin, Susanne Schaaf von InfoSekta, eine Fachstelle für Sektenfragen. Sie ist Psychologin, begleitet und beratet seit über 30 Jahren Leute, die aus sektiererischen Strukturen aussteigen. Was macht das mit dem? Das schauen wir zusammen an und ich rede mit ihr auch über das, was Simon hat erlebt. Im Kapitel 5 gibt es also eine Aussenperspektive, einen Versuch, das Erlebte einzuordnen.